Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sie sind immer wieder beliebt, Umfragen zum Image von Berufen. Das Statistikportal Statista Accounts stellte vor einiger Zeit diese Frage: Welchen dieser Berufe würden Sie auf keinen Fall ausüben? Am schlechtesten schnitten ab, na, was raten Sie, was meinen Sie? Die Versicherungsvermittler. 45% sagten also, nee, wir würden das nicht wollen. An zweiter Stelle dieser Negativliste die Politiker. Dann kommen Fernfahrer, Straßenverkehr, Landwirt, Grundschullehrer, Reinigungskraft. Also Grundschullehrer waren danach unbeliebter als Reinigungskraft. Bankkaufmann, Arzt und, das erstaunt, ein Journalist. Die Wirtschaftswoche veröffentlichte vor 3 Jahren, das kommt alle paar Jahre mal wieder, eine Forsa-Umfrage. Da wurde nicht gefragt, welchen Beruf wollen Sie auf keinen Fall haben, sondern vor welchem Beruf haben Sie den größten Respekt und vor welchem Beruf haben Sie am wenigsten Respekt. Also welche Berufe sind in der Außenwahrnehmung besonders beliebt und begehrt und welche nicht. Und da gab es eine Negativliste. Und an Platz 1 der Negativliste, also der unbeliebteste, sorry, ist ein Versicherungsvertreter. Aber das heißt ja nicht, dass alle Versicherungsvertreter unbeliebt sind. Platz 2 der Negativliste, Mitarbeiter von Werbeagenturen. Platz 3, Telefongesellschaft. Sorry. Platz 4, Politiker. Und Platz 5, Gewerkschaftsfunktionär. Und dann gab es auch eine Positivliste. Also welche Berufe am anerkanntesten wären, und da stehen an erster Stelle die Feuerwehrmänner. Na klar, jeder, wenn er einen braucht, ist dankbar, dass er einen hat. Also an zweiter Stelle der Positivliste Kranken- und Altenpfleger. Platz 3 hatten die Ärzte erobert, Platz 4 die Polizisten und Platz 5 Kita- und Kindergartenmitarbeiter. Das sind Umfragen, natürlich, das ist ähnlich wie in der Bundesliga. Diese Ranglisten und Tabellen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Das ging auch den Pastoren so. Mal waren sie eine Zeit lang ganz beliebt, dann wieder total unbeliebt. Manchmal hängt es auch von der Art der Befragung ab, an welcher Stelle der Skala ein Job landet. Der Berufsstand, dem wir heute in unserem Bibeltext begegnen, wäre bei einer Umfrage mit Sicherheit auf dem letzten Platz gelandet. Noch hinter Versicherungsvertreter oder Pastor. Wer diesen Beruf ausübte, der wurde von seinen Landsleuten in der Regel geächtet, verachtet, im Stillen verdammt. Also ein schlechteres Image konnte eine Berufsgruppe gar nicht haben, als diese Berufsgruppe. Und trotzdem fanden sich immer wieder genügend Leute bereit, diesen Job zu machen, weil er, wenn man an die richtige Stelle kam, gutes Geld damit machen konnte. Und so manchem erlaubte dieser Job ein Leben im Luxus. Man wurde zwar von den meisten Landsleuten schief angesehen, man wurde verspottet, man wurde auch von bestimmten religiösen Zeremonien ausgeschlossen in diesem Beruf, aber das Haus war groß, das Konto gut gefüllt und die Regale in der Speisekammer waren dicht bestückt mit leckersten Konsumgütern. Genau so ein Vertreter begegnet uns in Markus 2, im nächsten Abschnitt unserer Predigtreihe, zu der wir jetzt voller Erwartung wieder zurückkehren. Markus 2, Abvers 13, Sie haben den Text vor sich. Überschrift, die wir diesem Text geben: Es geschah am helllichten Tage, mitten in der Zollstation. Mitten in der Zollstation nahe von Kapernaum. Und da geschah Folgendes. Da ging er, nämlich Jesus, wieder an den See hinaus. Und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße, Sünder zur Umkehr. Lieber Jesus, und wir bitten dich, dass du, so wie du dem Matthäus begegnet bist, dem Alpheus, dem Sohn des Alpheus, diesem Levi, dass du auch uns begegnen mögest, Herr. Und dass wir verstehen, was du von uns willst. Amen. Es geschah am helllichten Tage mitten in der Zollstation. Und damit soll angedeutet werden, was später noch zu beweisen ist, dass wir Zollstationen auch ersetzen können durch unsere Alltagsorte, durch unsere Büros, durch unsere Berufsfelder. Es geschah am helllichten Tage mitten im Büro, mitten im Krankenhaus, mitten im Finanzamt, mitten im Schulzimmer, mitten im Seniorenheim, mitten im Hörsaal, vielleicht auch mitten im Mallorca-Urlaub. Hier war es eben die Zollstation. Levi, der Name des Zöllners verrät gut altehrwürdige jüdische Familientradition. Levi, sein ältester Träger, war der Stammvater der Leviten gewesen, also jener Leute, die eine besondere Aufgabe im Tempel zu verrichten hatten. Und viele werden sich gefragt haben, als er dann Zöllner wurde, wie konnte Levi nur auf dieses schmale Brett beziehungsweise auf diese schiefe Bahn geraten? Ausgerechnet eine Zöllnerkarriere. Im Volksmund wurde dieser Berufsstand begrifflich mit Sündern gleichgesetzt. Das war so eine stehende Redewendung, unter die Sünder oder unter die Zöllner und andere Sünder geraten. Die waren moralisch minderwertig. Zöllner wurden oft in einem Atemzug mit den Prostituierten genannt, in Matthäus 21, Vers 31. Da sagt Jesus zu den Pharisäern, die ihn angreifen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Das war keine angenehme Nachbarschaft, diese Formulierung, die Zöllner und die Huren. Was war so verachtenswert? Was war so anstößig an dieser Berufsausübung? Nun, die Zöllner waren klassische Kollaborateure. Sie steckten unter einer Decke mit der römischen Besatzungsmacht. Einfach gesagt, sie kauften vom römischen Kaiser eine Lizenz zur Steuereintreibung. Und dann pressten sie ihren Volksgenossen das Geld heraus. Damit füllten sie sowohl die römische Staatskasse als auch ihre eigenen Taschen. Das war das Prinzip. Und beide verdienten daran. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Das erinnert uns an das, was unsere Großeltern vielleicht aus Kriegszeiten erlebten. Ein besiegtes Volk und einige aus diesem Volk stellen sich besser, indem sie sich den neuen Machthabern anbiedern und mit ihnen paktieren, wenn es sein muss, zum Nachteil der eigenen Landsleute. Das war die Stimmung. Auch unter den Zöllnern, das müssen wir wissen, in Israel gab es große Unterschiede und verschiedene Strukturen, in denen man seine Arbeit tun konnte. Zunächst gab es da den Unterschied zwischen den Gabbai und den Mokesh. Die Gabbai, vergleichbar vielleicht unserem Finanzamt, die kümmerten sich um Einkommenssteuer, Grundsteuer, Kopfsteuer, die es damals auch noch gab. Musste jeder pro Kopf zahlen. Jesus hat manchmal mit seinen Jüngern über diese Steuer gesprochen. Denken Sie an dieses Beispiel, was er mit der Steuermünze bringt, wo er fragt, wessen Bild ist da drauf? Und diese Steuern wurden meistens von der Verwaltung festgelegt, boten wenig Spielraum, vergleichbar unseren Steuertabellen. Und dann die Mokesh. Die Mokesh, die erhoben Steuern für Importe und Exporte. Die verdienten also am Transport von Waren, so auf den üblichen Verkehrswegen. Und viele Mokesh waren ähnlich erfinderisch wie manche heutigen Politiker oder auch Verwaltungen, die immer wieder neue Kühe finden, die sie melken können. Sprich, die immer wieder neue Objekte finden, die sie besteuern können. Brücken und Straßenzölle, Lasttiere wurden besteuert, Achsen von Transportfahrzeugen. Die Mokesh hatten nach allem, was wir wissen, auch Einfluss auf die Tarife für die Beförderung von Paketen und Briefen. Viele waren bekannt für Willkür und Kumpanei. Wie gesagt, sie dienten dem römischen System und wirtschafteten zugleich in die eigene Tasche. Und auch unter den Mokesh gab es in der Regel nochmal zwei unterschiedliche Kasten, die großen Mokesh. Die hatten Steuerangestellte, die in ihrem Auftrag das Geld eintrieben. Die machten sich die Hände in der Regel nicht direkt schmutzig. Das waren die Oberzöllner, wahrscheinlich war Zachäus, von dem wir in der Lesung Lukas 19 gehört haben, so ein großer Mokesh, ein Oberzöllner. Und dann gab es die kleinen Mokesh. Die saßen vor Ort in den Zollstationen, die hatten persönlich mit den Leuten zu tun. Die bekamen die Abneigung und den Volkszorn oftmals direkt zu spüren. Und sie hatten aber immerhin täglich viele Möglichkeiten, die Fern- und die Nahreisenden und die Volksgenossen ordentlich abzukassieren und ihnen in die Taschen zu greifen. Unser Levi gehörte nach allem, was wir rekonstruieren können, möglicherweise zu diesen kleinen Mokesh. Aber er konnte, wie man an seinem großen Haus sieht, durchaus auch so einigen Reichtum zusammenklauben. Seine Zollstation, muss man sagen, war ein Glücksfall. Ein Glücksfall, um den ihn bestimmt viele Kollegen sehr beneideten. Wer einmal diesen Standort erobert hatte, der gab ihn nicht wieder auf. Das war vergleichbar einer Tankstelle zwischen Ortsausfahrt und Autobahnzufahrt, wo alle unbedingt nochmal tanken müssen. So in etwa war der Standort dieser Zollstation. Eine Goldgrube durch seine strategische Lage. Riesiger Fischfang und die Leute mussten den Fisch ja dann abtransportieren. Da konnte man ordentlich abkassieren. Dann kam die Uferstraße, die zum Verkehrsnetz der berühmten Via Maris gehörte. Diese Uferstraße war angeschlossen an die Seidenstraße nach China und Indien. Hier flutete auch der Verkehr nach Bethsaida durch und dann Richtung oberes Jordantal, Golan bis nach Syrien. Und in umgekehrter Richtung reisten die Händler nach Magdala, Tiberias, Untergaliläa, Samaria und Judäa. Das war dann die Südroute. Alle hier vorbei. 3 bis 4 Kilometer entfernt verlief die Jordanmündung. Und an der Jordanmündung, dort gab es die Grenze zwischen den Regierungsbezirken, wenn man so will, zwischen der Tetrarchie des Philippus und der Tetrarchie des Herodes Antipas. Also auch nochmal Grenznähe, wo viele vorbei mussten. Diese Zollstation hatte eine optimale Infrastruktur. Sie war ein Filetstück. Und dafür konnte man schon mal ein paar Schmähungen und die Verachtung der Volksgenossen ertragen. Wer würde eine solche Stelle aufgeben? Und dann ist plötzlich alles vorbei. Von einem Moment auf den anderen. Es geschah am helllichten Tage mitten in der Zollstation. Was ist passiert? Vers 13 und 14. Da ging er, nämlich Jesus, wieder an den See hinaus. Und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Was sich hier ereignet in diesen Minuten, das ist eine faustdicke Doppelüberraschung. Und als Beobachter weiß man kaum, worüber man sich mehr wundern soll, dass Jesus einen Zöllner in seine Mannschaft beruft, mit dem Image. Wer weiß, was der für einen Charakter hat? Solche Mitarbeiter hast du. Und dann Teil 2 der Doppelüberraschung, dass dieser zweifelhafte Genosse alles aufgibt, woran bisher seine Existenz gehangen hatte, um jetzt sein Leben an Jesus zu hängen. Wie war es dazu gekommen? Jesus geht wieder hinaus. Davor erfahren wir ja, wie er in diesem Haus in Kapernaum diesen Mann heilt und ihm deutlich macht, dass aber wichtiger als seine körperliche Heilung ist, dass er Vergebung seiner Sünden bekommt. Und dann geht Jesus wieder raus in das Umfeld, weil er hin will zu den Menschen, weil er sie rufen will. Und er lehrt dort, er predigt. Die Botschaft, die Jesus gepredigt hat, die haben wir uns ausführlich angeguckt, wie sie zusammengefasst ist in Markus 1, Vers 15, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und allen war klar, Jesus selbst ist das Evangelium. Er ist der Retter. Ihn brauchen sie. Und das macht er den Leuten klar. Und er sagt, kehrt um, kommt raus aus eurem alten Leben. Und hier sehen wir auch an Jesus, dass er sich nicht hinter Klostermauern zurückgezogen hat. Er hat nicht dort irgendwie gewartet, bis die Leute mal kamen. Und in der übrigen Zeit vor sich hin meditiert, sondern Jesus ist proaktiv auf die Leute zugegangen. Er ist dorthin gegangen, wo er sie fand. Und er fand viel öffentliche Resonanz. Und Jesus hat das wahrgemacht, das umgesetzt, was sein Vater im Himmel schon Jahrhunderte vorher durch den Propheten Hesekiel versprochen hatte. Da hatte Gott eine harsche Kritik an den sogenannten religiösen Hürden jener Zeit geübt. Er hat gesagt, ihr kümmert euch nicht. Ihr lasst die Leute laufen. Ihr schaut nur auf euren eigenen Vorteil. Ihr ergötzt euch an eurer eigenen Religiosität. Aber ich werde kommen. Ihr die Herde versauern lasst, verrotten lasst, ich selbst werde kommen als der gute Hirte. Und da sagt Gott in Hesekiel 34, Vers 11, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Und genau das macht Jesus. Er sucht die Leute. Und er sucht nicht die Menge als Menge, sondern es geht ihm immer um den Einzelnen. Und darum sieht er auch diesen einen Zöllner da sitzen. Es wird ja extra betont, hier ist die Menge um ihn herum und er sieht den Zöllner. Egal in welcher Menge du sitzt, er sieht dich. Er sieht ihn da hinter seinem Schalter sitzen. Und Jesus sieht in diesem Zöllner nicht nur einen Abzocker, nicht nur einen lästigen Landsmann, nicht nur einen nervenden Behördenvertreter, sondern Jesus sieht ihm hinter die Stirn. Er sieht sein sehnsüchtiges Herz. Er sieht seine Fragen, seine Unruhe. Und Jesus sieht in diesem Zollprofi den zukünftigen Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Denn Levi ist Matthäus. Das erkennen wir im Neuen Testament ganz deutlich. Diese Begebenheit wird an drei verschiedenen Stellen berichtet. Es ist jeweils der gleiche Zusammenhang, also hier bei uns in Markus 2 und dann noch in Lukas 5, Vers 27 bis 32 und, besonders interessant, in Matthäus 9. Da berichtet Matthäus selbst von seiner Berufung. Der Bericht ist ganz ähnlich. Ich lese ihn mal ganz kurz vor. Matthäus 9, ab Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und dann wird es auch geschildert, diese Begegnung mit den Kollegen, die er da alle einlädt. Aber was hier interessant ist an Matthäus 9, ist, dass Matthäus, der das schreibt, wörtlich sagt, da begegnete er einem, der wurde Matthäus genannt. Also Matthäus war nicht sein eigener Name, sein einziger Name. Nicht sein einziger Name, das war damals häufig, dass Leute zwei verschiedene Namen hatten. Und unter dem Namen Matthäus wurde er dann auch im Jüngerkreis bekannt als Apostel. Matthäus schreibt über sich selbst als Matthäus. Und unser Text aus Markus ist ja das, was Markus aufgrund des Berichtes von Petrus geschrieben hat. Da wird er Levi genannt. Und in Lukas wird er auch Levi genannt. Und das ist nicht uninteressant. In Matthäus 9 beschreibt Matthäus nämlich seine eigene Lebenswende. Und er vertuscht mit diesem neuen Namen nicht seine alte Identität. Denn wenn Sie ein Kapitel weiterschauen, Matthäus 10, da wird berichtet, wie Jesus nun seine Jünger beruft, die 12 Apostel. Und Matthäus notiert auch diese Apostelliste. Und dann sagt er in Matthäus 10, ab Vers 2, die Namen der 12 Apostel sind diese, zuerst Simon, genannt Petrus und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner. Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Der Einzige, der hier mit einer Berufsbezeichnung genannt wird, ist Matthäus selbst, der Zöllner. Er sagt, ja, das war ich. Das ist bewegend, dass er das reinschreibt. Er schönt das nicht. Die beiden anderen Evangelisten bringen auch die Jüngerliste, aber die beschränken sich in ihrem Bekehrungsbericht höflich auf den alten Namen. Also Lukas und Markus schreiben nicht, dieser Levi, der übrigens der heutige Apostel Matthäus ist. Hätten sie auch schreiben können. Das verrät uns in dieser Weise nur Matthäus selbst. Also Matthäus versteckt sich nicht. Matthäus verschweigt nicht seine alte Existenz als Zöllner. Sondern er nimmt uns Leser in wenigen Worten ganz nüchtern mit hinein in diese Schlüsselstunde seiner Biografie, als er vor der lebensentscheidenden Weichenstellung stand. Und das ist also wirklich eine Doppelüberraschung. Dass Jesus so jemanden beruft, das macht uns Hoffnung. Egal zu welcher Berufssparte wir gehören, egal zu welcher Lebenssparte wir gehören, er hat den Matthäus berufen, den Zöllner. Und Teil 2 der Doppelüberraschung, dass ausgerechnet dieser Mann dann ohne Federlesens, ohne Vorbehalte, ohne persönliches Herumeiern aufsteht und mitgeht. Und das ist das erste Wunder, das sich hier am helllichten Tage mitten in der Zollstation ereignet. Mitgehen ist das Stichwort, wenn Sie mitschreiben. Mitgehen, ohne Vorbehalte, mitgehen mit Jesus. Und dieses Mitgehen bedeutet eben nicht nur der freundlichen Einladung, auf eine Tasse Kaffee zu folgen. Nach dem Motto, mach mal Pause und lass uns einen kleinen Plausch halten. Sondern Jesus sagt, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Mitgehen. Matthäus alias Levi war klar, dass er in diesem Augenblick vor der Schlüsselentscheidung über die ganze zukünftige Ausrichtung seines Lebens stand. Und die Alternative war klar, sitzen bleiben in meinem alten Leben ohne Jesus oder mitgehen in ein neues Leben mit Jesus. Diese beiden Möglichkeiten, sitzen bleiben in meinem alten Leben ohne Jesus oder mitgehen in ein neues Leben mit Jesus. Keine dritte Möglichkeit. Es ging um nicht weniger als alles. Und Lukas, der diese Szene auch berichtet, schreibt noch einen Zusatz in Lukas 5, Vers 28. Hier bei Matthäus lesen wir ganz, bei Markus und bei Matthäus ähnlich lesen wir ganz schlicht: und er stand auf und folgte ihm. Und wissen Sie, was Lukas schreibt? Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Das war es. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Wir können uns das gar nicht dramatisch genug vorstellen, wie der sich da erhebt, seine Zollstation dicht macht, sein Kram zusammenpackt, noch das nette Bildchen, das ihm jemand gemalt hat, mitnimmt vielleicht. Der Laden wird, nein, der wird nicht geschlossen. Es würde ja bald ein Nachfolger kommen. Diese Stelle, da standen die wahrscheinlich schon Schlange, um diese Zollstation zu bekommen. Und was werden sich die Leute gedacht haben? Einige werden wahrscheinlich gedacht haben, endlich sind wir ihn los. Endlich sind wir diesen Pfennigfuchser los. Und einige Geschäftstüchtigere werden sich gesagt haben, wie kann der diesen Standort freiwillig aufgeben? Jetzt dreht er durch. Und wie gesagt, ein Nachfolger dürfte sich schnell gefunden haben. Für die Römer änderte sich nichts. Aber für Levi änderte sich alles. Alles. Er musste seinen Job aufgeben. Von da an zog er mit Jesus als Prediger durch die Lande. Matthäus ist sehr zurückhaltend in dem, was er über sich selbst sagt. Wir wissen nicht, ob er Familie hatte. Er hat sein Haus sicherlich auch nicht aufgegeben. Er konnte ja immer wieder zwischendurch zurückkommen. Aber das Entscheidende ist, er stellt Jesus sein Leben zur Verfügung. Das macht er. Er stellt Jesus von jetzt an sein Leben zur Verfügung. Er stand auf und folgte ihm, mitgehen. Und so ist es immer, wenn Jesus uns fragt. Jesus verlangt nicht von jedem von uns, dass er seinen Beruf aufgibt. Jesus hat mit jedem Menschen einen sehr speziellen Weg, den er mit ihm geht. Jesus verlangt nicht von jedem von uns, dass er nun Dauerreisender wird für 3 Jahre. Aber Jesus fragt jeden von uns, bist du bereit, dein selbstbestimmtes altes Leben aufzugeben und mir nachzufolgen? Dich an mich als deinen Herrn und König zu hängen, wo immer ich dich hinführe. Und das macht Matthäus. Und die brennende Frage lautet, warum macht Matthäus das? Das Zeugnis, was wir hier haben, ist ja sehr kurz, sehr nüchtern, es beschränkt sich auf die äußeren Fakten. Was weiß man sonst noch über Matthäus, das sein Verhalten erklären könnte, habe ich mich natürlich gefragt. Das muss ja nicht die erste Konfrontation mit Jesus gewesen sein. Ja, Jesus war ja schon häufiger und länger in Kapernaum. Petrus hatte da seine Basisstation. Der Levi, der bekam mit, was in der Öffentlichkeit vorging. Die Leute werden viel erzählt haben an seiner Zollstation. Vielleicht hatte er schon mal unauffällig die eine oder andere Predigt von Jesus mitgehört. Möglicherweise sogar mit ihm oder mit einem seiner Jünger näher gesprochen. Das kann alles sein. Irgendwie scheint er vorbereitet. Und aus seinem Evangelium bekommen wir noch eine biografische Information. Niemals direkt. Also die einzigen beiden Erwähnungen, die er sich da selbst gönnt, mit Namen, sind die beiden, die ich Ihnen vorgelesen habe. Er sah einen Mann am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Matthäus 9, Vers 9 und dann Matthäus 10, Vers 3 in dieser Jüngerliste. Matthäus der Zöllner. Sonst kommt sein eigener Name in seinem Evangelium nicht vor. Aber eine Sache fällt auf. Kein anderes der 4 Evangelien, also weder Markus noch Lukas noch Johannes, beruft sich so häufig auf das Alte Testament wie Matthäus. Man hat gezählt, dass er wahrscheinlich knapp 100 Zitate und Anspielungen bezogen auf das Alte Testament hat. Knapp 100 Zitate und Anspielungen. Wenn Sie das Matthäus-Evangelium lesen, achten Sie mal drauf. Dann gibt es immer wieder diese typische Formulierung, nehmen wir nur als Beispiel Matthäus 1, als Maria erfährt, dass sie einen Sohn gebären wird als Jungfrau. Und dann schreibt Matthäus dazu, Matthäus 1, 22, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Und dann kommt das Zitat aus Jesaja 7, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären. Und dieses Schema zieht sich durch bei Matthäus. Das ist kein Zufall. Er hat mehr alttestamentliche Zitate als alle 3 anderen Evangelisten zusammen. Er kannte offensichtlich das Alte Testament. Er wird das gelesen haben. Und sein Name Levi sagt ja auch schon was, dass er wahrscheinlich da eine gewisse Familientradition hinter sich hatte. Und so war er vorbereitet auf die Begegnung mit Jesus. Und er hatte alle Vorinformationen aus den Quellen zusammen, die er verglich mit dem, was Jesus sagte und tat. Und es wurde ihm immer klarer, das muss der Messias sein. Vor wenigen Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Wissenschaftler, der mir erzählt hat, wie er zu Jesus fand, wie er sich bekehrt hat. Es war beim Forschungsaufenthalt in den USA, da war er schon über 30. Er war immer ein Zweifler gewesen, hatte gefragt nach Gott und war eigentlich überzeugt, dass es ihn nicht gibt. Er sagte, ich habe mich oft gefragt, ob es Gott überhaupt geben wird. Und dann, während dieser 2 Jahre in den USA, wird er auf der Straße angesprochen von Leuten, die ihn einladen zu einer Bibelstudiengruppe. Und er sagt, das wäre erstmal eine etwas peinliche Situation, aber ich bin dann da hingegangen und die waren sehr freundlich. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und er sagte, wissen Sie, was mich überzeugt hat? Die vielen Prophetien, die sich in Jesus erfüllt haben. Also er war als Wissenschaftler trainiert, genau hinzugucken, genau die Indizien zu prüfen und zusammenzubauen. Und er sagt, dass das alles so, wie er nannte das, so konvergierte, dass das alles so zusammenkam in dieser einen Person Jesus. Diese vielen unterschiedlichen Vorhersagen aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten von Leuten, die sich untereinander nicht gekannt haben, die sich nicht abgesprochen haben. Und die in so eindeutiger Weise dann alle in Jesus erfüllt wurden. Er sagt, das hat mich überzeugt. Dann war mir klar, das kann nicht menschlich konstruiert sein, das muss göttlich sein. Und dann war die Schlussfolgerung klar, dann muss Jesus Gottes Sohn sein und dann muss ihm auch mein Leben gehören. Und als er dann, als dieses Forschungsstipendium auslief nach 2 Jahren, als er nach Deutschland zurückging, war seine erste Frage nicht, wo kann ich meine Karriere am besten fortsetzen, sondern seine erste Frage war, wo finde ich eine gute Gemeinde? Nach diesem Kriterium hat er dann seine Rückkehr nach Deutschland organisiert. Jetzt war Jesus sein Herr. Und dann hat der Herr es geschenkt, dass er auch seine wissenschaftliche Arbeit fortsetzen konnte. Dem Matthäus dürfte es sehr ähnlich gegangen sein. Sehr ähnlich. Der muss das Alte Testament auch gekannt haben. Sehr gut. Und er hat die Dinge zusammengesetzt. Und er lässt uns das, wie gesagt, noch mitbekommen, wenn wir so sein Evangelium durchgehen. Das geht ja weiter in Matthäus 2, Vers 15, dass Jesus bis nach dem Tod des Herodes dort in Ägypten blieb, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und so geht das weiter, Schritt für Schritt. Das hat ihn überzeugt. Und was hat Matthäus nun in Jesus gefunden, das ihn zu dieser radikalen Nachfolge antrieb? Die entscheidende Antwort gibt Jesus selbst, nämlich in Vers 15 bis 17. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße, also Sünder zur Umkehr. Und damit sagt Jesus den Murrenden, warum er in das Haus von Matthäus eingekehrt ist. Weil der Matthäus nämlich offensichtlich eingestanden hat, dass er krank ist und dass er Jesus als Arzt braucht. Zu denen geht Jesus. Und offensichtlich ist, dass Jesus die Begriffe aus der Medizin hier als Metapher, als Bild verwendet. Und er erklärt das Bild ja dann auch einen Satz später. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, also Leute, die sich selber für gerecht, für okay, für moralisch integer, sodass Gott eigentlich mit ihnen zufrieden sein müsste, halten, sondern Leute, die erkannt haben, dass sie vor Gott als Sünder dastehen. Und die Krankheit, die Jesus hier meint, ist das, was der Philosoph Søren Kierkegaard bezeichnet hat als die Krankheit zum Tode. Die zeigt sich in der Verzweiflung des Menschen, in seiner Hoffnungslosigkeit. Und dahinter steckt aber letztlich seine Gottesferne. Seine Gottesferne, das ist die Krankheit. Und Jesus sagt, ich bin gekommen als der Arzt. Und damit spielt er an das, was der Vater von sich selbst gesagt hat in 2. Mose 15, Vers 26, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und Jesus sagt, ich bin der wahre Arzt. Und das ist das zweite Wunder, was wir hier mitten in der Zollstation miterleben dürfen. Eingestehen. Erstens ohne Vorbehalte mitgehen, zweitens ohne Vorbehalte eingestehen. Sonst wäre Jesus nicht gekommen zu diesem Matthäus. Du wirst nur dann mit Jesus mitgehen, wenn du zu diesem Eingeständnis bereit bist. Bist du das? Verstehen Sie, der entscheidende Unterschied zwischen Matthäus und den Pharisäern bestand nicht darin, dass Matthäus möglicherweise die Leute betrogen hat und die Pharisäer möglicherweise rücksichtslos und lieblos gegenüber den Außenseitern gewesen sind. Das war nicht der entscheidende Unterschied. Der entscheidende Unterschied war nicht, dass der eine ohne Religion gesündigt hat und die anderen mit Religion gesündigt haben. Sondern der entscheidende Unterschied war der, dass Matthäus offensichtlich sein Sündersein vor Gott zugegeben hat und die anderen nicht. Das war der entscheidende Unterschied. Dass Matthäus begriffen hatte, wie er vor dem heiligen, reinen, ewigen Gott dasteht und die Pharisäer nicht. Und deswegen verhalten die sich auch noch so, wie sie sich verhalten. Was wir in Vers 16 lesen. Als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Wie kann er das? Sie müssen sich das so vorstellen, gemäß damaliger Architektur war es oft so, dass das Esszimmer zur Straße hin offen war, bei einigen Häusern, nur so durch einige Vorhänge leicht verdeckt. Und deshalb haben die Pharisäer das auch mitbekommen, was da bei Jesus, bei Matthäus im Hause abging. Konnte reingucken. Bisschen durch die Vorhänge durch, dann haben sie ihre Sprüche gemacht. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir die Pharisäer nicht einseitig verdammen. Die waren eigentlich von ihrer Geschichte her nicht die Schlechtesten. Perushim, die Abgesonderten, die wollten schon auch eine klare Linie fahren. Entstanden waren die ganz kurz nur diese Hintergrundinformationen, aber Sie müssen das wissen, weil hier die Pharisäer zum ersten Mal bei Markus vorkommen, um 200 vor Christus in weltanschaulich ganz schweren Zeiten, nämlich als die griechisch-syrischen Könige das Land Israel quälten mit einer heidnischen Religionspolitik. Und sie haben eine elende Vermischung zwischen dem jüdischen Glauben und ihren heidnischen Kulten da betrieben. Und viele Theologen haben sich einfach angepasst und mitgemacht und ihr Fähnchen nach dem Wind des Zeitgeistes gehängt. Aber nicht die Pharisäer. Die Pharisäer haben den Makkabäeraufstand unterstützt gegen diese Heiden. Sie gehörten zu den sogenannten Chassidim, den Frommen. Sie haben den Makkabäeraufstand gegen die Heiden unterstützt. Und später, als die Makkabäer dann teilweise ihre Linie verloren, haben sie sich auch gegen die Makkabäer gestellt. Als die Makkabäer sich das Priesteramt anmaßten, obwohl sie keine Nachkommen Aarons waren und das vom Alten Testament eigentlich nicht okay war, dass sie Priester wurden, da haben das die Perushim auch gesagt und gesagt, Leute, es ist nicht okay, es ist nicht im Einklang mit dem Alten Testament. Und dann sind sie wieder in Opposition gegangen und sie haben teuer dafür bezahlt. Beim Festmahl hat der Makkabäer Jannai 800 Pharisäer auf einmal bei lebendigem Leibe kreuzigen lassen. Die Pharisäer waren so etwas wie eine jüdische Bekenntnisbewegung. Und sie bildeten das, was wir respektvoll Überzeugungstäter nennen. Sie waren im besten Sinne Überzeugungstäter. Und zur Zeit Jesu hatten sie dann wieder im Judentum eine ziemlich starke Stellung. Ich will damit nur deutlich machen, das waren nicht alles oberflächliche Heuchler. Und einige von ihnen haben sich ja später dann höchstwahrscheinlich zu Jesus bekehrt. Denken Sie an Nikodemus, war ein Pharisäer. Jairus war ein Pharisäer. Die haben alle irgendwie den Weg doch zu Jesus gefunden, auch wenn es für sie nicht leicht war. Aber die meisten Pharisäer, und jetzt kommt das Problem, die waren wie gefangen in ihrer religiös-moralischen Selbstgerechtigkeit. Das kriegten die nicht hin. Die Pharisäer kriegten das nicht überein, dass ein heiliger Gott trotzdem Sünde vergeben kann. Sie haben sich ja nicht für so sündig gehalten. Das haben sie irgendwie nicht übereinbekommen. Und es gibt hochinteressante Zusammenhänge, wenn einem das mal klar wird. Denken Sie an den Einstieg in das berühmteste Gleichnis von Jesus über den Vater, der den verlorenen Sohn erwartet. Wissen Sie, mit welchen Worten dieses Gleichnis beginnt? Es nahten, Lukas 15, Vers 1, es nahten sich ihm, nämlich Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprach, diese Sünder ist mit ihnen. Gleiche Szene. Das konnten die Pharisäer nicht verknusen, das kriegten sie nicht überein, dass Gott Sünde vergibt und wie ein Vater sich öffnet für die, die zu ihm umkehren. Und noch etwas. Sie konnten es vor sich und vor Gott nicht zugeben, selber Sünder zu sein. Das ging ihnen quer rein. Dazu waren sie einfach zu moralisch. Dafür waren sie im Vergleich mit den anderen einfach noch zu ordentlich. Dafür war ihr Ruf einfach noch zu gut. Und wie bekommt man diese lebensrettende Einsicht, die der Matthäus bekam? Fragen Sie Matthäus. Wenn Ihnen das schwerfällt, zuzugeben, dass Ihnen Sünder sind vor Gott, was hat Matthäus gemacht? Wie lief das bei Matthäus? Ich denke, hier ist die Lösung. Matthäus hatte irgendwann verstanden, dass Jesus glaubwürdig ist. Er hatte irgendwann verstanden, dass Jesus Gott ist. Und dann hat er ihm Recht gegeben. Du musst Jesus Recht geben. Das ist der Weg. Entweder hat Jesus Recht mit dem, was er über dein oder mein Leben sagt, oder unsere moralische Empörung hat Recht mit dem, was wir über unser Leben sagen. Du musst Jesus Recht geben. Und wie Jesus dein Leben sieht und meins, das steht hier in Vers 17. Dass wir Kranke sind, die den Arzt brauchen. Dass wir Sünder sind, die Buße tun müssen. Die zugeben müssen, dass sie ohne die Vergebung von Jesus null Chance haben bei Gott in Zeit und Ewigkeit. Du musst Jesus Recht geben. Und schauen wir mal, Jesus entschuldigt den Matthäus ja auch mit keiner Silbe. Jesus sagt ja nicht, ihr Pharisäer, stellt euch nicht so an, so schlimm sind die Zöllner gar nicht. Das sagt er ja nicht. Und Jesus bestreitet nicht, dass Zöllner Sünder sind, aber er macht klar, worin ihre Sünde besteht. Nicht in erster Linie in ihrer finanziellen Betrügerei. Nicht in erster Linie in ihrer kultischen Unreinheit. Das war nicht das Problem. Das war in den Augen der Pharisäer möglicherweise das Problem, aber nicht in den Augen von Jesus. Sondern er macht deutlich, sie sind krank im Herzen. In Markus 7 und Matthäus 15 wird er das dann noch weiter ausführen. Sie sind krank in ihrem Herzen. Und der Name dieser Krankheit, die Diagnose lautet schlichtweg Stolz und Selbstgerechtigkeit. Stolz und Selbstgerechtigkeit. Wissen Sie, es gibt eine kriminelle Selbstgerechtigkeit und es gibt eine religiöse Selbstgerechtigkeit. Ich kenne jemanden, nicht von hier, der hat sein Leben sowas von an die Wand gefahren. Der hat so vielen Menschen wirklich Not und Leid bereitet. Der hat ein ziemliches Trümmerfeld auf seinem Weg zurückgelassen. Aber wenn der redet, dann klingt der wie ein Pharisäer. Und empört sich über alle möglichen Leute, wie schlecht die sich verhalten und was die alles täten. Dann klingt er wie ein Pharisäer, obwohl er von seiner Biografie her eher auf die andere Seite gehört. Es ist egal, ob deine Selbstgerechtigkeit kriminell oder religiös ist. Und dort auf der Zollstation passiert dann das Wunder. Eingestehen. Ohne Vorbehalte eingestehen. In dieser Stunde, da bekommt Levi den gleichen Geistesblitz wie jener Kollege, den Jesus im Gleichnis malt. Das ist doch hochinteressant, wie viele Stellen es über Zöllner gibt. Ein wunderbares Gleichnis, nur noch zur Erinnerung, in Lukas 18, ab Vers 9, was Jesus gezeichnet hat. Er sagte zu einem, die sich anmaßten, fromm zu sein, verachteten ihn an dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Da haben wir sie wieder. Und der Pharisäer stand für sich und betete so, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Moralisch ziemlich gute Bilanz. Der Zöllner aber stand ferne, weil er ja nicht so nah daran durfte, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, endet Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Der bekam von Gott die Vergebung, nicht jener. Der wurde freigesprochen, der wurde als Kind Gottes angenommen, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Möglicherweise steht hinter diesem Gleichnis auch die Erinnerung an irgendeine spezielle Biografie, an irgendeinen Kollegen von Matthäus. Und wissen Sie, was ich mir vorstellen kann? Jesus wird dieses Gleichnis in seinen Predigten ja oftmals wieder erzählt haben. Und der Matthäus, wenn er dieses Gleichnis gehört hat aus dem Mund Jesu, kann ich mir denken, dann wird es ihm heiß und kalt den Rücken runtergelaufen sein. Warum? Vor Freude. Dann wird er gesagt, das ist meine Geschichte. Genau so habe ich es erfahren. Und er hat gesagt, und ich spreche dich frei und ich vergebe dir deine Schuld. Und du bist auch Gottes Kind. Jetzt, so wie er es mit dem Zöllner, mit dem Zachäus gemacht hat, von dem wir vorhin in der Lesung gehört haben. Eingestehen. Das ist das Wunder, das hier passiert. Ohne Vorbehalt eingestehen. Und dieses Wunder von der Zollstation, das kann heute ganz genauso im Krankenzimmer sich ereignen. Es kann sich im Steuerbüro ereignen. Es kann sich in einem Gottesdienst ereignen, wo ein Mensch sich von Jesus gestellt sieht. Es kann sich in einer Küche mit dampfenden Töpfen ereignen, wo der Köchin plötzlich klar wird und sie sich an ein Gespräch erinnert. Ja, ich brauche Jesus. Er hat Recht mit dem, was er über mein Leben sagt. Mitgehen, eingestehen. Und eingestehen und mitgehen bedeutet nicht unbedingt, einen Ort zu wechseln. Wenn eine Mutter von zwei Kindern zu Jesus findet, dann kann sie nicht plötzlich ihren Haushalt verlassen. Aber dann wird sie trotzdem ein neues Leben haben. Und dann wird sie trotzdem von jetzt an anfangen zu fragen, Jesus, was willst du von mir? Und was ist richtig in deinen Augen? Und sie wird nie mehr vergessen, dass Jesus sie gerettet hat. Und dann zum Schluss erleben wir ein drittes. Mitgehen, eingestehen und drittens nach anderen sehen. Ohne Vorbehalt nach anderen sehen. Und das ist zum Schluss Vers 15. Und es geschah, als er in dessen Haus, nämlich im Haus des Matthäus, zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Nach seiner Bekehrung gibt Levi eine große Einladung, offensichtlich. Sein Haus wird nicht ganz klein gewesen sein. Und schauen Sie, genauso entschieden, wie er ohne Vorbehalt seine Zollstation verlassen hat, genauso entschieden öffnet er jetzt sein Haus. Und er nutzt diese Gelegenheit, damit Leute, wie er einer war, damit seinesgleichen, damit Zöllner und Sünder eine Chance kriegen, näher an Jesus ranzukommen und ihn besser kennenzulernen. Und wenn Sie das lesen, dann klingt noch der Eifer durch. Man hat den Eindruck, es treibt den Levi richtig, das zu machen. Leute, kommt! Und das ist doch auffällig, so wie Jesus vorher ihn angesehen hatte. Hatten wir gesehen, als er vorüberging, Vers 14, sah er Jesus Levi. So sieht der Levi jetzt mit den Augen Jesu seinen alten Kumpel und seine Geschäftsfreunde an. Und er sieht sie jetzt als Leute, die Jesus genauso dringend brauchen wie er selbst. Mit welchen Augen siehst du die Leute um dich herum an? Hast du diese Augen, die Matthäus bekommen hat? Und dann dieser interessante Hinweis am Ende von Vers 15, es waren viele Zöllner und Sünder, die Jesus nachfolgten. Nachfolge bedeutet hier nicht an dieser Stelle, dass sie schon bekehrt waren. Der Begriff ist hier nicht in diesem Zusammenhang in einem technischen, theologisch engen Sinne zu verstehen, sondern die gingen in größeren Truppen offensichtlich öfter mal im Tross von Jesus mit oder hinterher. Es gab zu jenen Tagen offensichtlich in Zöllner- und Sündernkreisen ein gewisses Interesse an Jesus. Einige freuten sich vielleicht, dass ihre religiösen Kritiker endlich mal einen drauf bekamen und konnten das gar nicht oft genug hören, wie Jesus sich mit den Pharisäern duellierte. Verachtet, wie sie waren, tat es ihnen einfach mal gut, dass eine so integre Persönlichkeit wie Jesus sich mit ihnen abgab, sich auch öffentlich nicht von ihnen distanzierte. Und vielleicht waren einige wirklich in ihrem Gewissen angerührt und sie wollten Klarheit. Und Matthäus nutzt seine Gelegenheit nun erst recht. Er schmeißt eine große Bekehrungs- und Ausstiegsfeier, nicht Aufstiegsfeier, sondern Ausstiegsfeier. Es begann ja für ihn jetzt wirklich ein sehr neuer Lebensabschnitt. Und er hat gesagt, egal warum die kommen, um sich von mir zu verabschieden oder sich mit mir zu freuen oder mich einfach nochmal zu sehen. Hauptsache, sie begegnen Jesus, egal warum sie kommen. Ich mache die Türe weit auf. Und Leute, jetzt habt ihr eine Chance, Jesus wirklich kennenzulernen. Jetzt steht ihr nicht mal nur so bei einer Straßenpredigt von Ferne und hört zu. Jetzt könnt ihr vielleicht zwei Plätze neben ihm am Tisch sein und ihn nochmal fragen und ihm umso besser zuhören und umso besser verstehen, dass er euch auch retten will. Und dass Matthäus sie eingeladen hat, macht wahrscheinlich, dass er ihnen auch ein persönliches Zeugnis gegeben hat. Das ist sehr wahrscheinlich, dass er, als er sie dann begrüßt hat, gesagt, Leute, in meinem Leben hat sich etwas Entscheidendes getan. Ich habe zu Jesus gefunden. Ich habe kapiert, dass ich ihn brauche, um mit dem heiligen Gott ins Reine zu kommen. Ich brauche seine Vergebung. Und Leute, das ist das Beste, was es gibt. Und ich kann euch nur sagen, hört auf ihn. Er ist glaubwürdig. Ich habe unsere ganzen alttestamentlichen Schriften studiert. Ihr wisst ja, ich komme aus religiösem Background. All das, was unsere Propheten Jahrhunderte vorher gesagt haben über ihn, es kommt alles in ihm zusammen. In Bethlehem geboren, er soll wirklich von der Jungfrau geboren sein. Der Zeitrahmen, den der Prophet Daniel beschrieben hat, es passt alles. Alles konvergiert in dieser einen Person. Leute, er ist es. Hört auf ihn, kommt zu ihm. Ich habe schon etliche junge Paare getraut, wo einer oder beide aus einem ziemlich skeptischen Elternhaus kam oder in ihrem Umfeld viele Leute haben, die mit Jesus nicht viel anfangen können oder ihm kritisch gegenüberstehen. Und erinnere mich an so manches Traugespräch, wo wir dann den Traugottesdienst vorbereitet haben Und da leuchteten ihre Augen und da haben sie gesagt, wir laden sie alle ein. Wir laden sie alle ein. Die müssen alle zu diesem Traugottesdienst kommen und dann müssen sie das Evangelium predigen. Das ist jetzt die Chance. Die Arbeitskollegen, die Fußballkumpel, die Feuerwehrmitstreiter, diesen alten Cousin, dem ich schon so oft was sagen wollte. Wir laden sie alle ein und sie müssen predigen und dann werden sie alle das Evangelium hören. Das sind großartige Situationen. Und so hat es Matthäus gemacht. Wissen Sie, wer erstmal zu Jesus gefunden hat, der sieht dann auch seine ganzen alten Kontakte mit anderen Augen. Und dann kann es passieren, dass die ganze Geschichte von vorn beginnt. Dass der nächste Zöllner von Jesus gefunden wird und einfach mitgeht. Mitgehen, eingestehen, nach anderen sehen. Es gibt noch so viele, die Jesus brauchen und die endlich erfahren müssen, dass der heilige Gott sie lieb hat und schon lange nach ihnen sucht. Schon lange, lange nach ihnen sucht. So wie jener Vater in Schottland, dessen Sohn im Zorn weggelaufen war. Der kam nicht zurück und kam nicht zurück. Und in seiner Sehnsucht setzte der Vater schließlich eine Anzeige in die Zeitung folgenden Inhalts. Lieber John, alles ist vergeben. Ich liebe dich. Bitte komm am Samstag um 12 Uhr zur Rathaustreppe. Dein Vater. Und als sich der Vater am Samstag kurz vor 12 dem Rathaus näherte, war dort viel Betrieb. 23 Johns warteten hoffnungsvoll auf ihren Vater, der ihnen vergeben hatte. Ihr Lieben, vielleicht gibt es viel mehr Johns, als wir uns manchmal vorstellen können. Und das Beste ist, dass der allmächtige Vater im Himmel nicht nur den einen sucht, sondern alle. Und deshalb hat er seine große Suchanzeige in dieses Buch reinschreiben lassen. Und alle können und sollen sie lesen, damit kranke Herzen wieder heil werden und verlorene Menschen, die auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, gerettet werden und Himmelsbürger und Gotteskinder werden. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken, sagt Jesus. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, also solche, die sich für gut und gerecht vor Gott halten, sondern ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, verlorene Söhne und Töchter zu rufen, damit sie umkehren zu Jesus. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du heute genauso real unterwegs bist wie damals in den Tagen des Matthäus. Auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen, dass du trotzdem, weil du ja auferstanden bist, lebst, dass du zu uns redest durch dein Wort. Und dass du den hörst, der dich im Gebet anruft, egal mit welchen Worten, wie gewählt oder unbeholfen sie auch sein mögen. Und Herr, danke, dass du bis heute vergibst, alle Schuld vergibst. Und dass du uns heil machst. Und dass du uns retten willst. Herr, und wir bitten dich, dass noch viele, die so an den Schaltern ihres Lebens sitzen, dich sehen, dich erkennen, Herr, begreifen, dass du sie auch rufst. Und dass sie mitgehen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.